Und nun, liebes Publikum, die großartige und segensreiche Folge 50 der Ruhreule.
Herzlich willkommen
bei der sendungsbewussten Ruhreule.
Ein fantasievoller Podcast
aus dem engagierten Frontenberg.
Mit eindrucksvollen Gästen.
Über Themen, die inspirieren.
Mit Rebecca
und Seba. Jetzt kommt die Folge mit
Silke Habekost.
Silke Habekost. Pflege, Selbstbestimmung, Pflegedienstleitung.
Ja, sie ist die Pflegedienstleitung im Schmallenbach-Verbund.
Genauer gesagt leitet sie dort den ambulanten Dienst.
Und ein großes Thema für sie ist es, Menschen mehr Selbstbestimmung im Alter zu ermöglichen.
Wie das denn?
Naja, das habe ich mich auch gefragt, die ganze Zeit schon in der Vorbereitung. Weil diese Lebensphase, die hat ja gefühlt nicht mehr viel mit Selbstbestimmung zu tun.
Ja, nee. Man gibt eher Autonomie und Eigenständigkeit ab.
Ja.
Und wenn es schlecht läuft, wird man in eine Pflegeeinrichtung gesteckt.
Genau das Bild hatte ich auch im Kopf. Ich werde aber gleich lernen, dass das ganz und gar nicht so ist und zumindest nicht so sein muss.
Ja, gerade so Menschen wie Silke sorgen dafür, dass es beim Thema Pflege um die Menschen geht.
Apropos Silke.
Genau, hier kommen ein paar Infos zu Silke Habekost. Sie ist 53 Jahre alt, verheiratet und hat einen 23-jährigen Sohn. Nach der Schulzeit an der GSF hat sie eine Ausbildung zur Krankenschwester in Iserlohn gemacht.
Naja, und dann hatte sie den Wunsch, die Pflege für alte Menschen zu verbessern.
Und machte eine Weiterbildung zur Pflegedienstleitung. Danach war sie erst bei der Caritas und dann im Schmallenbach-Verbund.
Da ist sie nun Pflegedienstleitung.
Und sie ist auch zweite Vorsitzende der Seniorenkreise in Frontenberg. In ihrer Freizeit macht sie gerne Musik, zum Beispiel an der Gitarre, liest oder malt. Und engagiert sich ehrenamtlich für unterschiedliche Aktionen. Aktuell studiert sie
quasi als weiteres Hobby
nebenbei Pflegemanagement.
Ich finde es krass, dass eine Frau, die so einen harten Job hat und auch noch viel Ehrenamt macht, dann überhaupt noch Zeit zum Studieren hat.
Ja, eine Powerfrau.
Diese Folge hier hat definitiv das Prädikat wichtig verdient.
Na dann, hören wir mal rein.
Yay! Silke, Pflegedienst.
Mhm.
Beruf oder Berufung?
Ich glaube, das geht nicht ohne Berufung. Ich glaube, Pflege geht nicht ohne Berufung. Also da bin ich mittlerweile fester Überzeugung von. Die Leute, die von sich behaupten, dass sie nur ins Altenheim oder ins Krankenhaus gehen, um da Geld zu verdienen, das sind auch die, die da nicht auf Dauer arbeiten.
Mhm.
Also man muss da schon in sich irgendwas haben, dass man sagt, ja, ich bin schon berufen dafür, das Ganze zu machen.
Was muss man denn da in sich haben?
Ich glaube einfach die Liebe zu Menschen, die Liebe dazu, Menschen zu helfen und gleichzeitig aber die Möglichkeit für sich, das abgrenzen zu können. Also ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der sehr aufgeht in einer Geschichte und dass man sich nicht abgrenzen kann, dann kann man den Job auch auf Dauer nicht machen, weil man dann einfach emotional viel zu sehr mitgeht. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich nicht emotional bin, ne, im Gegenteil. Aber ich glaube, ich habe für mich eine ganz gute Art gefunden, Dinge einfach abgrenzen zu können. Und auch mal zu sagen, so jetzt hier ist jetzt die Tür zu, das bleibt jetzt auf der Arbeit. Und ja, andere Dinge nimmt man sich thematisch vielleicht mit nach Hause und macht noch was anderes draus.
Also empathisch, aber nicht überempathisch.
Genau.
Du bist nicht nur im Pflegedienst aktiv, du bist sogar Pflegedienstleitung.
Mhm.
Arbeitest du noch mit Menschen?
Ja. Ja, also ich bin bei uns in unserem Pflegedienst zuständig für das Qualitätsmanagement. Das heißt, ich mache viele Pflegevisiten. Ich bin also mit den Mitarbeitern zusammen bei den Leuten, gucke so ein bisschen, kann man die Pflegesituation noch verbessern? Kann man den Leuten noch irgendwas anderes anbieten an Möglichkeiten? Aber kann man vielleicht auch den Mitarbeitern noch andere Möglichkeiten an die Hand geben, die Pflege einfacher zu gestalten? Und ja, und wenn alle krank sind, dann fahre ich auch selber eine Tour. So ist es nicht.
Wie kommt man grob dahin, wo du jetzt bist? Also wie wird man Pflegedienstleitung?
Also früher hätte ich gesagt, man muss von der Pike aus anfangen. So war das die letzten Jahre. Man hat eine Ausbildung gemacht, eine dreijährige Pflegefachkraftausbildung und dann eine Weiterbildung. Mhm. Heute gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Man kann heute auch als frischer Abiturient im Prinzip direkt in den Bachelorstudiengang Pflege gehen und ist dann am Ende dieses Studiengangs auch parallel Pflegedienstleitung.
Um dann mit 24 einen Pflegedienst zu leiten, oder?
Ja, oder noch eher. Ne? Also wir haben ja die Jahrgänge, wo man mit 17 das Abitur gemacht hat. Und ich kenne einige, die im Bereich Pflege studiert haben, die sind 22 und haben ihren Bachelor in der Tasche.
Und leiten jetzt einen Pflegedienst?
Nein. Also ich glaube, das ist auch wirklich so, dass die meisten dann für sich auch erkennen, dass ein gewisses Maß an Erfahrung auch erstmal da sein muss. Die gehen eher in die stellvertretenden Tätigkeiten.
Okay, wie sieht das denn aus bei euch mit Fachkräftemangel und so?
Ja, also der Fachkräftemangel ist da. Überall, bei uns war es ganz lange so, dass wir noch immer gesagt haben, uns betrifft es noch nicht so. Da haben wir wirklich auch Glück. Wir sind ja einer der größten Arbeitgeber in Frönnenberg und haben eigentlich immer einen guten Zulauf. Aber nichtsdestotrotz fehlen auch die Kräfte bei uns. Und das sind nicht nur die Fachkräfte, das sind auch die Pflegehilfskräfte, die fehlen. Und das wird in den nächsten Jahren noch viel schlimmer. Also man verabschiedet, sage ich mal, alle 3-4 Monate irgendeinen Mitarbeiter, der in Rente geht. Und dafür muss auch erstmal was nachkommen.
Lass uns mal kurz aufklären, wer eigentlich wir und uns ist. Mhm. Du arbeitest beim Schmalenbach-Verbund.
Mhm, genau.
Was ist das eigentlich?
Ja, der Schmalenbach-Verbund ist ein Komplexträger.
Ein Komplexträger?
Mhm. Wir haben 3 vollstationäre Einrichtungen.
Also 3 Heime, hätte man früher gesagt. Heute so.
Ja,
Residenz oder so.
Ja, nee, auch nicht. Also Heim hört sich immer so ein bisschen negativ belastet an. Ne? Also es sind halt Senioreneinrichtungen.
Einrichtungen.
Genau.
Das hört sich sehr technisch an, finde ich.
Ja, aber eigentlich ist es halt das Zuhause der Leute. Ne? Also das ist halt das, was ganz wichtig ist. Das ist so, wie wir uns jetzt irgendwo ein Haus mieten und natürlich den Wunsch haben, da bis zum Ende unseres Lebens zu leben. So zieht ein Senior in eine Senioreneinrichtung und das ist im Prinzip sein letztes Zuhause, was er hat.
Gekommen, um zu bleiben.
Genau. Wir haben aber auch eine Einrichtung für Menschen mit komplex herausforderndem Verhalten. Und das sind die Menschen, die in anderen Einrichtungen einfach nicht aufgenommen werden. Schwerwiegende Demenz oder Hinlauftendenzen. Und wir sind auch eine der wenigen Einrichtungen, wo es keine Fixierungen gibt. Das heißt, wir haben andere technische Möglichkeiten und versuchen zu steuern, dass die Menschen nicht wahllos weglaufen, sage ich mal, ne, dass jemand vom Hirschberg spazieren geht bis nach Wickede. Ja, also und dann haben wir eben mittlerweile das Feld so erweitert in den letzten 10 Jahren, dass wir 3 Servicewohnanlagen haben. Das sind Wohnanlagen, wo die Menschen selbstständig leben. Sie haben Barrierefreiheit und können sich alles das, was sie an Leistungen benötigen, dazu buchen. Mhm. Individuell, wie es zu ihrem Leben passt.
Zum Beispiel Essen rein.
Mhm, genau. Also wir haben häufig so, dass Menschen einziehen, ein Partner lebt vielleicht in dem Haus für Menschen mit komplex herausforderndem Verhalten, weil er zu Hause selber mit seinem Partner nicht mehr zurechtgekommen ist. Und dann zieht der Mensch in diese Servicewohnanlage, benötigt am Anfang vielleicht nur Hilfe, dass er im Prinzip das Essen gekocht bekommt oder in der offenen Cafeteria essen kann und vielleicht alle 14 Tage eine Hauswirtschaftskraft, kann aber eben immer individuell dazu buchen. Je mehr Pflegebedarf er hat, umso mehr geht.
Also 3 vollstationäre klassische Einrichtungen, genau. Eine komplex, 3
Servicewohnanlagen. Dann haben wir eine Tagespflege am Standort in Bösbade, also dieser Wohnpark Holzener Heide. Das ist unser neuester Standort, den wir haben. Da ist auch im Moment der ambulante Dienst mit ansässig, den wir haben. Habe ich was vergessen? Ja, wir haben zusätzlich dazu natürlich die ganzen Funktionsbereiche selbstständig. Also wir werden nicht beliefert mit Essen. Wir haben eine eigene Küche. Bei uns wird das Essen selbst gekocht. Wir haben eine eigene Verwaltung, eine eigene Gärtnerei, eine eigene Technik, eine eigene Wäscherei. Und wir haben auch das Ruhrcafé unten im Haus Hubertia, das von Mitarbeitern betrieben wird und für die Öffentlichkeit, also von der Öffentlichkeit besucht werden kann.
Was seid ihr denn? Seid ihr eine GmbH oder?
Mhm, genau, wir sind eine GmbH.
Und ist das noch in katholischer Hand?
Mhm, genau, auch, ja.
Wie ist da die Beziehung?
Ja, also total gut, ne? Und wir können ja auch dankbar sein, dass wir im Prinzip die Kirche im Rücken haben. Also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mich viel mit dem Thema beschäftigt, wie so Strukturen aufgebaut sind in der Pflege. Und wenn man heute von Insolvenzen zum Beispiel hört, dann sind das in der Regel ja immer die insolvent werden, die irgendwo selbstständig versucht haben, in einer freien Marktwirtschaft was auf die Beine zu stellen. Und Kirche gibt nicht nur den Menschen, auch den Mitarbeitern totale Sicherheit. Angefangen von Tarifarbeitsverträgen bis hin zu Arbeitsbedingungen, Zurückhalt zu Informationen.
Und die organisatorische Verflechtung, wie ist die? Ist die Kirche irgendwie Gesellschafter der GmbH oder wie?
Ja, es gibt einen Verwaltungsrat. Also da müsste ich jetzt ganz ehrlich ganz tief in mir greifen, ja, um da jetzt zu wissen.
Wollen die gar nicht, Leute, genau, gar nicht zu sehr langweilen, ja, mit diesen.
Also unsere Geschäftsführerin, die könnte da jetzt natürlich direkt die Infos geben. Aber da ich ja mehr in dem pflegerischen Bereich bin, ist das eben mehr mein Spezialgebiet.
So, und du bist jetzt Pflegedienstleitung, da kommen wir ja gerade gedanklich her.
Mhm.
Du leitest aber nicht eins dieser Häuser, sondern du leitest den ambulanten Pflegedienst, richtig?
Ja, ganz genau. Mhm. Ja.
Dann erzähl uns doch mal, wie sich das so gestaltet.
Ja, bei uns im ambulanten Pflegedienst arbeiten, ich sag mal, immer so im Schnitt zwischen 20 und 30 Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben Pflegefachkräfte, wir haben Pflegehilfskräfte, aber auch Hauswirtschaftskräfte. Das ist gerade was, was immer aktueller wird. Die Menschen, die zu Hause wohnen, benötigen immer mehr Hilfe, gerade in dem Bereich Betreuung und Hauswirtschaft. Und ja, da bin ich zuständig für die Mitarbeiter, für die Pflegequalität. Und wir sind dort ein Team aus mehreren Pflegedienstleitungen, die jeder so ein bisschen nach seinem Spezialgebiet arbeitet. Also jeder hat ja so seine Vor- und Abneigungen. Wir haben zum Beispiel eine Pflegedienstleitung, die liebt Verwaltungsarbeiten, alles rund um Abrechnung. Und
super.
Die managt da den ganzen Job. Und eine andere Pflegedienstleitung kümmert sich um die Auszubildenden und um unser Verordnungsmanagement. Und die Aufnahmegespräche, auch da haben wir eine Mitarbeiterin für, eine Pflegedienstleitung und eine stellvertretende Pflegedienstleitung, die die Beratungsbesuche macht. Also Beratung ist ein Riesenthema, ambulant, ne? In den vollstationären Einrichtungen ist es ja so, da geht es ja immer viel um diese direkte Betreuung. Da gibt man ja auch noch viel von seiner Selbstständigkeit ab, wenn man da einzieht. Und ambulant ist einfach der Auftrag mehr, Menschen zu beraten, damit sie zu Hause gut, besser, ne, oder überhaupt noch zurechtkommen.
Mhm. Wie groß ist die Reichweite im Vergleich? Also wie viele Menschen werden vom ambulanten Pflegedienst begleitet und wie viele Menschen leben in den stationären Einrichtungen ungefähr?
Mhm. Also im ambulanten Bereich sind es im Moment um die 200, wir sagen immer aktive Klienten, also das sind die, die wir gerade in der Versorgung mit Leistungen haben. Wir haben dazu aber noch ja um die 300, wo wir Beratungsbesuche machen. Das sind die Beratungsbesuche, wenn man einen Pflegegrad hat, dass jemand nach Hause kommt und in regelmäßigen Abständen, je nach Pflegegrad, alle 3 Monate oder halbjährlich mal so ein bisschen auf die häusliche Situation guckt, ob alles noch funktioniert.
Also eine Art Vorstufe. Sondierung.
Genau, also das ist halt im Prinzip der Pflegedienst als Begleitung, dass die Menschen nicht zu Hause mit der Pflege ganz alleine gelassen sind. Weil häufig ist es ja schon so, dass einer aus der Familie die Pflege übernimmt.
Sagen wir, man richtet sich das eher an die Angehörigen.
Genau, ja.
Und wie viele Leute sind ungefähr?
Und in der vollstationären, ja. Wir haben ein Haus in der Stadt, das hat 82 Plätze. Und oben auf dem Hirschberg haben wir jetzt gerade das neue Haus eröffnet. Da sind es knapp über 100. Und in dem Komplex Herausfordernden sind es, ich meine, 68 oder 62.
Also deutlich über 200 stationär und ungefähr 200 Ambulante plus die in der Beratung. Also es ist einigermaßen ausgeglichen. Und was würde, du hast alles kennengelernt in deiner Karriere, was würdest du sagen, ist die optimalere Form?
Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Die optimalste Form ist die, die am besten zu einem persönlich passt. Es gibt Menschen, die sagen, ihr könnt alles mit mir machen, aber ich möchte auf jeden Fall immer, immer zu Hause bleiben. Das ist so dieser klassische Spruch, mit den Füßen vorweg könnt ihr mich heraustragen. Und andere wieder sagen irgendwann, wenn zum Beispiel der Partner verstorben ist, ich komme um vor Langeweile, ich brauche Beschäftigung, ich möchte andere Menschen um mich rum und die ziehen dann in eine Senioreneinrichtung.
Freuen die sich darauf, da reinzukommen?
Die gibt es auch, aber häufig ist es so, dass diese Entscheidung immer in einer Akutsituation getroffen wird, wo im Prinzip die Entscheidung nicht mehr so ganz alleine gefällt wird. Also viele machen sich im Vorfeld Gedanken und sagen, wenn ich mal Hilfe brauche, dann möchte ich ins Schmalenbachhaus oder ins Haus Lore. Ne? Also die haben schon so ein bisschen ihren Favoriten ausgesucht. oder sagen, ich möchte auf gar keinen Fall in ein Altenheim, ich möchte lieber in eine Wohngemeinschaft. Aber meistens in den Akutsituationen, da ist irgendein Ereignis, man war im Krankenhaus, weil man vielleicht gestürzt ist, die Hüfte war gebrochen, man hat sich noch nicht ganz wieder erholt. Und dann ist eben die Frage, wo geht der Weg hin? Also wir haben auch schon Menschen gehabt, die sind bei uns vollstationär eingezogen nach Krankenhaus und sind wieder so fit geworden, dass sie erstmal noch wieder nach Hause konnten.
Krass.
Mhm. Ja.
Als meine Oma ins Hans-Jürgen-Jansen-Haus nach Fröhmarn gekommen ist vor vielen Jahren, habe ich so nach den ersten Besuchen gedacht, das ist so ein bisschen wie auf einer Jugendfreizeit. Also es ist eigentlich ganz nett, da sind sozusagen Menschen, die sich da Gedanken machen, was kann man so an Aktivitäten über den Tag einstreuen. Ich glaube, die haben sogar Ausflüge gemacht und dann gab es einen Bewohnerinnenrat, da war sie dann, glaube ich, Sprecherin oder so. Und die hat das dann schon auch mitgestaltet. Aber das war jetzt meine vordergründige Wahrnehmung. Hintergründig habe ich auch gedacht, naja, die hat vorher in einer Wohnung gewohnt mit ihrer Familie, meiner Cousine und dem Rest der Familie in einem Haus. Und jetzt ist sie da in so einem Zimmer mit einem Standardbett und einem Standardschrank und einem Standardtisch. Und das fand ich irgendwie beklemmend.
Ja, also ich sag immer, was der größte Unterschied ist, den man sich am besten vorstellen kann, ist der, du ziehst in ein Seniorenheim, du wirst nachts wach und hast voll Bock auf eine Tasse Kaffee. Zu Hause, in einer Wohngemeinschaft oder wo auch immer, gehst du in die Küche und machst dir einen Kaffee. Ne, wer das kannst, klar. Aber ich sag mal, mit Senseo oder so ist das heute ja alles Gott sei Dank nicht mehr so schwierig. In einer Senioreneinrichtung darf der Mensch die Küche gar nicht betreten, aus hygienischen Gründen. Und das ist sowas, wo ich immer gesagt habe, da müssen wir irgendwie hin, dass ein Senior, wenn er Hilfe braucht, trotzdem seine Selbstbestimmtheit behält. Und das war auch der Grund, weshalb der Schmallenbach-Verbund gesagt hat, wir wollen eben nicht nur die klassische stationäre Pflege anbieten, sondern wenn jemand bei uns anruft, der meldet sich klassisch über unsere Telefonnummer und sagt, ich komme zu Hause nicht mehr klar, ich brauche jetzt Hilfe. Dass wir eben als Team der Pflegedienstleitung, der Haus- und Standortleitung gucken können, wo geht der Weg hin? Muss derjenige jetzt überhaupt, so wie es seine erste eigene Intuition war, in eine Senioreneinrichtung, weil es zu Hause nicht mehr klappt? Oder können wir mit Hilfe der Krankenkassen und Pflegekassen das Zuhause so gestalten, dass er auch zu Hause weiterbleiben kann? Also der Urgedanke war eigentlich, du brauchst Hilfe, ruf im Schmalli an, wir finden den richtigen Weg für dich. Ja, das war so der Urgedanke.
An der Stelle machen wir gleich weiter. Aber erst bitte ich mal die Rebecca rein für den Eulenspiegel.
Ja, jetzt kommt der Eulenspiegel für unsere Hörerinnen und Hörer, damit wir Frontenberg nochmal ein bisschen aus deiner Sicht kennenlernen können. Dazu stelle ich dir jetzt drei Fragen, drei kurze Antworten von dir. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Das ist dein liebster Ort in Frontenberg?
Mein liebster Ort in Fröndenberg ist ein Feldweg in der Landwehr in Fröhmarn. Da geht ein Feldweg rein in Richtung Sportplatz. Und
da am Bahnübergang?
Nee, also die Landwehr ist ja die Straße, die Fröhmarn und Kesseburn miteinander verbindet. Und genau in der Mitte davon geht ein Feldweg in Richtung, hinterm Sportplatz kommt man dann sozusagen raus. Und wenn man diesen Feldweg entlang läuft, dann ist man so ganz mit sich alleine. Und da herrscht eine totale Ruhe, da zwitschern die Vögel, da begegnet einem in der Regel kein Mensch. Ganz selten, dass man mal die Bahn hört, in den letzten Jahren eher gar nicht mehr. Genau, das ist mein Lieblingsort. Und ansonsten auch noch der Wald oben auf dem Mühlenberg. Da kann man auch super spazieren gehen, da kann man im Prinzip bis nach Adai laufen.
Ja, und dann noch schon zur zweiten Frage. Das geht so nur in Fröndenberg?
Ehrenamt. Ehrenamt geht so, glaube ich, nur in Fröndenberg, wie das bei uns läuft. Wir haben ein total cooles Netzwerk in Fröndenberg. Ich glaube, das zeichnet unsere Stadt auch aus und dadurch passieren viele Dinge einfach viel, viel schneller als in anderen Städten. Wenn da jemand eine Idee hat, bis die umgesetzt wird, das kann bis zu Jahre dauern. Und bei uns reicht es, eine Idee manchmal in irgendeine bestimmte Runde zu werfen. Und dann finden sich immer irgendwelche Menschen, die dafür brennen und das Ganze umsetzen.
Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du mal in Fröndenberg erlebt hast.
Oh, jetzt muss ich überlegen. Ah ja, ich erinnere mich wirklich an eine kuriose Sache. Und zwar liegt das aber schon ganz, ganz lange zurück. Das war in einer Zeit, wo ich gerade, naja, sag ich mal so Ende Jugendlichkeit, Übergang ins Erwachsenenleben war. Und zwar war da die Justizvollzugsklinik noch nicht so ganz lange in Fronnenberg. Und ich weiß, dass damals jemand geflüchtet ist und es eine ganz spektakuläre und kuriose Verfolgungsjagd auf dem Mühlenberg gab. Und da ich gerade mit dem Hund im Wald spazieren war, war das sehr kurios für mich, dass da plötzlich überall Polizisten rumliefen. Man hörte sogar Schüsse. Also das war was, was man so in Fronnenberg ja gar nicht erwartet. Hm. Das ist so eine Erinnerung, die ich habe. Ansonsten finde ich, ist Fronnenberg eher so eine ganz stabile Stadt, wo man gut und sicher leben kann und gar nicht so viele kuriose Dinge, glaube ich, passieren. Also zumindest nicht in meinem Umfeld.
Fronnenberg ist stabile Stadt, das merke ich mir.
Ja. Ja. Ja, und zur JVK hatten wir auch mal eine Folge, falls du ja nochmal reinhören will.
Genau, mit Ulrike.
Genau. Mhm. Ulrike und Ulrike.
Ja.
Ja, das war's auch schon wieder mit dem Eulenspiegel und damit zurück zum Gespräch.
Danke, Rebecca, für neue Erkenntnisse, die du mal wieder aus einer Gästin rausgekitzelt hast. Wir sind zurück im Gespräch mit Silke Habekos und wir waren gerade bei den Anrufen, die es dann gibt und wo Leute meinen, sie müssten vielleicht in eine Einrichtung, vielleicht müssen sie aber gar nicht, und die versucht ein passgenaues Angebot zu machen. Sind die Leute dann verdutzt? Also ist das irgendwie vielleicht zu wenig bekannt, dass es auch diese Alternative gibt der ambulanten Betreuung?
Nee, ich glaube schon, dass den Leuten klar ist, dass es die ambulante Versorgung gibt. Aber was genau ambulant alles geleistet werden kann, das ist manchen Leuten gar nicht so bewusst. Die stehen dann in ihrem Einfamilienhaus, die gucken auf die Treppe, die nach oben geht und denken sich, mein Gott, du musst duschen, wie kommst du denn jetzt in dieses Badezimmer? Und da ist es halt wirklich einfach so, dass wir eben mit der richtigen Beratung dann eben auch greifen können, ne, und sagen können, so könnte man es machen. Und dann
ein Lift oder sowas.
Ja, ein Lift. Es gibt ja heute so jetzt Fahrstühle, die man außen ans Haus anbauen kann, ne? Also die Hilfsmittel, die werden ja immer mehr. Oder wenn die Leute unten Gästebad haben, dann ist es in der Regel immer möglich, da auch ein kleines richtiges Bad drin umzubauen. Da gibt es eben auch Leistungen, da unterstützt die Pflegeversicherung mit bestimmten Beträgen nach Antragstellung. Und diese Dinge, diese Grundinformationen, die haben die Leute nicht. Also aus dieser Situation heraus entstanden ist zum Beispiel auch, dass wir mittlerweile unten im Haus Hubertia einmal die Woche einen Beratungstag anbieten, wo einfach die Leute mit kleinen Fragen kommen können. Ne, das ist so ein bisschen noch die Ergänzung zur Pflege- und Wohnberatung, die es ja gibt vom Kreis Unna. Und die ist einmal im Monat in der Stadt Fronnenberg. Da kann man nach Terminvereinbarung dann eben auch hin. Und unser Gedanke war, wir gucken mal, ob wir den Leuten nicht einmal die Woche das Ganze so anbieten können, dass sie einfach vorbeikommen können, um ihre Fragen zu stellen. Denn ja, dieser Bedarf, der kommt ja plötzlich. Der ist ja immer von heute auf morgen da. Und am liebsten hätte man dann natürlich auch Akuthilfe. Es kann aber zum Beispiel auch sein, jemand ruft an und möchte unbedingt in die Senioreneinrichtung bei uns und wir haben gerade keinen Platz frei. Das liegt ja manchmal nicht in unserer Hand. Und dann gucken wir eben, okay, können wir denjenigen vielleicht so lange helfen, dass er jetzt nicht erst in ein anderes Seniorenhaus ziehen muss, sondern dass er vielleicht zu Hause eine Überbrückung hat mit der ambulanten Hilfe und dann, ja, sag ich mal, im Prinzip auf der Warteliste geführt wird, bis ein Platz frei wird.
Jetzt kann man sich ja dieser Frage, ambulant oder stationär, aus verschiedenen Perspektiven nähern. Ich frage die drei Dimensionen mal ab. Was ist günstiger? Also was kostet mehr bzw. weniger Geld, jemanden stationär unterzubringen oder jemanden ambulant zu versorgen?
Auch das ist leider völlig unterschiedlich, je nachdem, was man eben halt an Hilfe braucht. Ne? Es gibt halt bestimmte Töpfe, die zur Verfügung gestellt werden und verschiedene Lebenssituationen. Also ich sag mal, wir nehmen mal das Beispiel, du hast einen Pflegegrad 3, den man übrigens auch in der Regel braucht, um überhaupt in stationäre Einrichtung aufgenommen zu werden oder halt eine Heimnotwendigkeitsbescheinigung. Das liegt erstmal daran, da muss ich mir jetzt ein bisschen einen Schritt noch zurückgreifen. Es gibt bei uns in dem Pflegestärkungsgesetz ganz klar den Tobak der Bundesregierung, ambulante Versorgung vor stationärer Versorgung.
Ah ja.
Das ist natürlich alles schon auch im Hinblick dahin, wie soll stationär diese hohe Zahl von Pflegebedürftigen demnächst versorgt werden. So viele Senioreneinrichtungen gibt es ja gar nicht. Und dann eben auch dieser Gedanke, ist das überhaupt der richtige Weg? Und wenn ich jetzt zu Hause mit einem Pflegegrad 3 bin und es reicht mir vielleicht, dass zweimal die Woche jemand kommt und mir beim Duschen hilft, weil ich die klassische Fuschwäsche, sag ich mal, ne, noch alleine hinkriege morgens, dann reicht der Topf an Geld, der mir zur Verfügung gestellt wird. Wenn ich aber unter einer kognitiven Einschränkung leide und ich brauche vielleicht jemanden, der 24 Stunden anwesend ist, dann reicht das Geld natürlich nicht aus. Dann stellt sich wieder die Frage, ist dann der Pauschalbetrag, der in der stationären Einrichtung gezahlt wird, nicht sogar geringer? Wobei diese Zuzahlungsbeträge natürlich mittlerweile wirklich echt hoch sind. Und dann hängt das eben auch noch von den Lebensumständen ab. Möchte ich vielleicht lieber in der Nähe meines Partners bleiben? Möchte mein Partner weiter zu Hause in dem Haus bleiben? Oder sagt ein Partner, weißt du was, wir haben uns ja damals für 400.000 Euro dieses Haus gekauft, du brauchst jetzt Pflege, ich verkaufe das Ganze jetzt hier. Ich miete mich in einer Servicewohnanlage ein, du gehst in eine stationäre Pflege und von den 400.000 Euro, die wir da jetzt noch rauskriegen, können wir locker ein gutes Leben führen. Bei vielen ist natürlich auch der Gedanke, wofür habe ich mir denn das alles geschaffen? Und viele machen das natürlich auch, um den Kindern etwas mit auf den Weg zu geben, ne? Die dann sagen, ja, aber eigentlich habe ich das Haus ja für die Kinder gebaut und die sollen das ja auch erben, damit die ein besseres Leben haben. Ja, und da ist dann eben immer die Frage der Finanzierbarkeit, ne?
Mhm. Da. Jetzt antwortest du sehr differenziert. Ich wollte ja ganz bewusst ein bisschen polarisieren. Also was ist günstiger? Der durchschnittliche Pflegefall, Pflegegrad 3, keine besonderen Aufwendungen, ist der sozusagen für weniger Geld zu Hause zu begleiten oder ist der für weniger Geld in einer Einrichtung zu begleiten?
Nee, kann man so nicht sagen, weil das wirklich von den individuellen Hilfen abhängt.
Okay. Mhm. Die zweite Frage, Dimension hast du mir eigentlich schon vorweggenommen, das Politische, da ist gewollt eher stationär vor
eher ambulant.
Mhm. Eher ambulant vor stationär. Und aus Mitarbeitenden-Sicht, dritte Dimension, was ist einfacher? Was ist einfacher zu bewerkstelligen, wenn man jetzt an die Fachkräfte denkt, die das ja alles irgendwie auch leisten müssen? Ist es dann besser, man hat ein Haus und arbeitet das sozusagen zimmerweise ab oder ist es dann einfacher, die Menschen sind zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld, sie da zu begleiten?
Ja, also auch da sind natürlich die Ansichten unterschiedlich. Aber wenn du jetzt mal auf so ein stationäres Haus guckst, da ist alles ebenerdig. Wir haben jetzt gerade ein neues Haus gebaut. Da hast du super Pflegebedingungen, alleine schon dadurch, dass die Waschbecken in der richtigen Höhe sind. Die Toiletten haben eine Sitzerhöhung, die Türen sind breit genug, es sind alle Pflegemittel da, die man braucht. Man hat einen Lifter oder eine Aufstehhilfe. Das Ganze ist ambulant natürlich anders, ne? Also wenn man sich in so einem kleinen Einfamilienhaus umguckt und man guckt auf die Räume, häufig haben die Leute noch die schmalen Türen, da sind nur so 65 Zentimeter, da passt schon kein Rollator durch. Da muss dann meistens erst umgebaut werden. Dann ist es natürlich auch schwierig, wenn man den Leuten sagt, also besser wäre, sie hätten ein Pflegebett, damit ich es rauf und runter verstellen kann, wenn ich sie pflege. Ja, aber das Ehebett, das habe ich doch schon seit 25 Jahren und das ist die einzige Erinnerung und ich hätte das gerne hier weiter. Ja, da muss man dann immer gucken, ne? Wie gestaltet man dann das Umfeld? Da gibt es dann auch so elektrische Bettrahmen, die man da einlegen kann. Aber es ist natürlich ambulant schon immer ein bisschen schwieriger, denn da habe ich auch nicht jemanden, wo ich mal sagen kann, kannst du mir mal eben mit anfassen? Na, ich kriege Frau Müller gerade nicht aus dem Bett, fass mir doch mal mit an. Denn die ambulanten Mitarbeiter sind in der Regel alleine unterwegs. Mit viel Glück haben sie einen Auszubildenden dabei. Wir sind ein großer Ausbildungsbetrieb, deshalb sind die Chancen da gut, aber halt eben nicht immer da. Und in der stationären Pflege habe ich natürlich immer eine zweite Person da, die ich mir auch zur Hilfe dazu holen kann.
Mhm. Hast du jetzt schon gesagt, was einfacher ist?
Also für die Mitarbeiter, aus Sicht der Mitarbeiter würde ich sagen, ist, wenn man rein auf die Pflege guckt, wahrscheinlich die stationäre Versorgung einfacher.
Es ist sehr faszinierend, wie du um Differenzierung bemüht bist. Ich will dich ja hier eigentlich einladen, mal schwarz-weiß zu antworten. Machst du aber nicht. Nee, Respekt dafür. Ja, ich wollte dich jetzt eigentlich noch fragen, was du sozusagen lieber machst, aber das hast du jetzt eigentlich genau durch die differenzierte Antwort schon gesagt. Man muss genau gucken, was brauchen die Leute, was kann geleistet werden, was ist das beste Angebot. Ich hab das jetzt deswegen so gefragt, weil ich irgendwie dachte, Es ist schon nicht so einfach. Also du hast ja gerade auch schon von Insolvenzen gesprochen. Es ist eine GmbH. Das ist eigentlich ein wirtschaftlich durchgestyltes Ding. Aber es geht um Menschen in einer ganz wichtigen, besonderen Lebensphase. Mhm. Und da die unterschiedlichen Interessen so auszugleichen, dass am Ende eben doch das im Vordergrund steht, was die Menschen wollen und brauchen, stelle ich mir halt gar nicht so leicht vor. Und da habe ich so ein Bild vor Augen, wie alle an einem zuppeln und zappeln und irgendwer sagt, hast du denn schon gerechnet und so, und dann gibt es politisch irgendwelche Dinge. Wie hält man das alles aus?
Ja, also bei mir ist das so, dass ich mir immer wieder mein Ziel vor Augen halte, dass ich mir immer wieder sage, nein, du möchtest die Situation für Senioren in der Stadt, sage ich jetzt mal so, aber ne, man hat ja auch noch ein bisschen weitere Ziele, so, also in der Welt, im Leben und so, einfach verbessern und gucken, dass es den Leuten gut geht. Deshalb kann ich das wahrscheinlich auch so schlecht differenzieren zwischen stationär und ambulant. Also ich habe beides total gerne gemacht. Ich habe auch schon stationär einen Wohnbereich geleitet und da als Pflegedienstleitung gearbeitet, am Anfang, als unser Pflegedienst noch sehr klein war. Und ich bin aber so ein Mensch, meine Selbstbestimmung ist mir das Wichtigste, was es gibt. Und diese Selbstbestimmung, die möchte ich später auch wirklich haben können. Und da ist es schon so, dass ich sage, diese Selbstbestimmung habe ich wahrscheinlich bis zum Schluss nur, wenn ich im ambulanten Setting unterwegs bin. Denn in der stationären Versorgung ist es ja so, dass schon von den Institutionen vorgegeben wird, wie Pflege in Deutschland gut ist. Also das wird ja gemessen, da finden ja auch Prüfungen statt durch den medizinischen Dienst und durch die WTG-Behörde.
WTG, sag mal kurz, was ist WTG?
Ja, WTG, das ist das Wohn- und Teilhabegesetz, und die Behörde, die da die Prüfungen vornimmt, guckt eben, ob alle Bedingungen auch eingehalten werden. Und damit entstehen eben solche Dinge, dass dann zum Beispiel das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, dass ein Mensch in einer Pflegeeinrichtung nicht mehr in eine Küche darf. Weil diese Küche halt eben ein hochsensibler Bereich ist, in dem Essen zubereitet wird. Und der medizinische Dienst in seinen Prüfungen halt eben kontrolliert oder abprüft, wie sind die Menschen versorgt. Das ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Es muss irgendeine Instanz geben, die sich darum kümmert, dass nicht einfach irgendwas in den Einrichtungen passiert. Aber dadurch ist eben so viel von außen vordiktiert. Dann kann ich nicht mehr sagen, nein, meine Brille ist immer dreckig. Ich will, dass meine Brille dreckig ist. Sondern der medizinische Dienst hat in einem seiner Prüffragen das Thema drin, wird darauf geachtet, dass der Mensch gut gucken kann. Ne? Ich formuliere das jetzt extra mal in ganz einfachem Deutsch. Und ist die Brille immer sauber von demjenigen? Ist das irgendwo verschriftlicht, dass die immer gereinigt wird? Ja, also da sind so diese Grenzgeschichten. Klar, man könnte dann da auch schreiben, nein, derjenige möchte aber nicht, dass die Brille gereinigt wird, aber es wird immer ein Diskussionspunkt in einer stationären Einrichtung bleiben. Zu Hause habe ich immer Hausrecht. Ne, da kann ich ja auch sogar sagen, es ist toll, dass du den ambulanten Dienst überprüfen willst, lieber medizinischer Dienst, aber bei mir kommst du nicht rein.
Ich höre raus, du hast jetzt gerade das große Wort der Selbstbestimmung gesagt. Und die soll möglichst lange erhalten bleiben. Und ich höre das Paradoxon heraus, um Selbstbestimmung zu erhalten, braucht es eigentlich eine gewisse Einschränkung beziehungsweise Übergriffigkeit und Reglementierung der Leute, damit sie am Ende wieder selbstbestimmt sind, jedenfalls in dem Maß, dass sie verkraften können. Also wenn ich meine Brille geputzt bekomme, obwohl ich das nicht will, ist das nicht selbstbestimmt, aber ich kann natürlich danach besser gucken.
Ganz genau, ich kann natürlich wieder besser am Leben teilnehmen. Ne? Die Frage ist natürlich nur, will ich das überhaupt? Will ich an diesem Leben teilnehmen? Also ich finde, man kann natürlich so sehr viel ins Detail gehen und immer noch eine Frage draufpacken und noch eine Frage und ne, noch mal tiefer gucken und noch mal tiefer. Also wichtig finde ich halt eben, ist, dass von allen Seiten das angenommen wird, was derjenige sagt. Wenn ich irgendwo als Bewohner mich entschieden habe zu leben oder als Mieter, dass dann eben darauf geachtet wird, wenn ich sage, nee, ich möchte aber nicht, dass es an meiner Tür klingelt oder ich möchte aber nicht, dass einfach irgendjemand in mein Zimmer kommt, dass das wirklich auch berücksichtigt wird. Ne, man muss halt natürlich dann immer gucken, wie kann man das Ganze jetzt so machen, dass man trotzdem weiß, ob derjenige gut versorgt ist und das erlebt. Ne? Man kann ja jetzt nicht sagen, wir haben jemanden in unserer Servicewohnanlage wohnen und kein Mensch guckt jemals danach. Die Nachbarn erzählen vielleicht schon, ich habe den seit 5 Wochen nicht gesehen, und wir sagen, nö, der möchte aber nicht gestört werden. Ich habe hier in meinen Unterlagen stehen, es darf keiner klingeln. Also das ist natürlich schon so ein bisschen, dass man da sensibel eben gucken muss, wie kriegt man den Dreh da trotzdem hin? Dass eben ich selbstbestimmt sein darf, aber trotzdem gut versorgt bin.
Du hast vorhin schon gesagt, dass viele Menschen ambulante Pflege bevorzugen, also Angehörige, die da viel, viel Aufwand auch betreiben, um das irgendwie leisten zu können. Also ganz, ganz großer Respekt. Dann wird es unterstützt von ambulanten Diensten. Gleichzeitig gibt es eben die Notwendigkeit, dass es auch stationäre Einrichtungen gibt, weil gar keine Angehörigen da sind, weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollen, was auch immer. Ist das denn in einem guten Verhältnis, dass immer noch viele Angehörige da auch die Verantwortung irgendwie sehen und wahrnehmen? Oder würdest du sagen, das haben wir auch ein Stück weit als Gesellschaft in Kauf genommen, dass das weniger passiert familiär, im Großen und Ganzen?
Ja, also ich sehe da schon eine Veränderung. Also früher war es ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wenn Oma über 80 wurde, dann geguckt wurde, zu welchem der Kinder passt sie jetzt ins Lebensumfeld gerade rein, wo könnte sie vielleicht mit dazuziehen. Oder wer kann sich kümmern? Also da sehe ich schon eine Veränderung, aber es gibt auch eine Unzahl von Angehörigen, die wirklich so, so intensiv sich kümmern und so viel machen. Ja. Also das ist schon zweigeteilt. Da ist jetzt bei uns in der ländlichen Region, haben wir glaube ich hier noch Glück, dass da wirklich noch viel generationenübergreifend was passiert. In den Großstädten weiß ich von Kollegen, die da als Pflegedienstleitungen arbeiten, sieht das anders aus. Ne? Da hast du ganz oft wirklich die Einsamkeit ist größer, die Menschen leben alleine in der Wohnung, es gibt keine Kinder oder die Kinder wohnen einfach wahnsinnig weit weg, die sich dann auch kümmern, die organisieren dann aus der Ferne. Aber ja, was heißt eben sich kümmern? Ne? Was ist gerade das Bedürfnis von dem alten Menschen?
Ja, und Vollzeitberufstätigkeit und sich dann noch kümmern, ist auch leicht gesagt.
Richtig, so ganz genau. Und was auch ein ganz großer Faktor ist, dadurch, dass die Menschen immer älter werden. Du hast heute oft so, dass derjenige, der im ambulanten Setting versorgt wird, irgendwo Mitte 80 ist. Die Kinder sind aber selber schon im Rentenalter. Und die müssen sich dann noch kümmern. Also die sind ja selber schon an einer Grenze. Ne? Das hat sich natürlich auch verändert. Also ich weiß noch, bei uns war das damals so, als meine Oma pflegebedürftig wurde, da war die, ich glaube, 64. Wenn ich heute so zurückdenke, dann hat sie optisch auch eher ausgesehen wie 84, ne? Aber das war halt einfach damals so. Da war meine Mutter aber ja gerade mal Anfang 40. Das heißt, die hat noch richtig Energie und Kraft gehabt, sich zu kümmern. Und ja, ich denke, da hat sich natürlich auf jeden Fall was verändert in der Gesellschaft. Und da wird sich auch noch richtig was verändern. Wir werden immer mehr die kleinen Haushalte haben. Man hat immer weniger Kinder. Mhm. Viele haben nur noch ein Kind. Und wenn das dann natürlich gerade nach Mallorca zieht oder in Frankfurt wohnt und man selber ist hier in Frönnberg, dann wird es echt schwierig.
Mhm. Macht dir das Sorge?
Ja, also die Entwicklung der Einsamkeit, gerade bei den alten Menschen, ist schon ein Thema, was mir Sorge macht.
Einsamkeit ist das größte Gesundheitsproblem. Schlimmer als Rauchen und Alkohol, habe ich irgendwie gehört.
Ja, ja.
Weil das auf so vielen Ebenen auch krank macht.
Genau, ja, weil es immer auch körperliche Auswirkungen hat.
Ja, auch wenn du gerade gesagt hast, im ländlichen Bereich sieht es noch manchmal ein bisschen anders aus. Ich kenne mindestens 3 ältere Menschen, die ganz alleine in einem Riesenhaus wohnen.
So.
Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie noch fit genug sind, das zu tun, vielleicht auch begleitet werden. Aber es ist irgendwie auch schräg. So, dann hast du so ein Riesenhaus, was mindestens 2, vielleicht 3 Wohnungen sein könnten. Und dann wohnt da noch jemand und ist eben, also ein Fall fällt mir zumindest ein, wo die Person auch nicht mehr groß rausgeht oder so. Vielleicht will sie das auch alles so, aber es so vom Draufgucken her würde ich sagen, das hört sich irgendwie einsam an und auch ein bisschen traurig dann.
Ja, genau. Also das sind schon die Fälle, finde ich, auf die man auch gucken muss und sollte, aber halt eben immer unter dem Aspekt, es kann ja auch so gewollt sein. Also wenn ich so an meine Zukunft denke und an meinen Altern, dann könnte ich mir sehr schlecht vorstellen, dass ich plötzlich auf 37 Quadratmeter betreutes Wohnen klarkomme, ohne Garten, vielleicht nur mit einem Balkon, sondern mein Gedanke wäre da auch eher, nee, jetzt könnte ich mein Haus endlich mal ausnutzen in all seinen Weiten, ne, die es so hat und Tiefen. Also ich glaube, da muss man aber trotzdem eben gucken, dass das Angebot immer da ist, ne, dass die Leute die Möglichkeit haben, Gesellschaft zu kriegen und nicht vereinsamen.
Schöne Worte, ein schönes Plädoyer von Silke Habekost. Wir sind aber auch ein Praxistipp-Podcast mit echten Lifehacks. Wenn ich jetzt älterer Mensch bin oder Angehöriger eines älteren Menschen, wenn ich euch mit welchen Fragen kann ich euch anrufen?
Also primär kann man erstmal wegen allem anrufen, ne? Und wenn wir selber die Frage nicht beantworten können, dann gucken wir halt, wer kann die Frage beantworten. Also das war das, was ich auch mit dem Netzwerk meinte, ne? Wir sind natürlich auch so vernetzt in Frontmech, dass wir zur Not immer jemanden wissen, der dann eben Fragen beantworten kann. Mhm. Also wir beraten zum Beispiel ambulant auch zum Thema Wohnumfeld, aber wenn es dann wirklich so sehr detailliert geht, dann verweisen wir auch immer an die Beratungsstellen, die das federführend machen, einfach weil die noch viel, viel mehr Erfahrung haben.
Und rufe ich zuallererst euch an oder meinen Hausarzt, wenn ich irgendwie auch zum Thema Pflegestufe denke, da müsste was passieren oder wie läuft das?
Das ist eigentlich sowohl als auch. Also es gibt auch da ganz große Unterschiede. Es gibt Hausärzte, die unterstützen bei der Antragstellung. Andere tun es nicht, weil sie es einfach nicht können oder nicht wissen. Also ich sage immer, einfach erstmal anrufen bei uns.
Und dann kann ich sagen, ich habe das Gefühl, ich brauche was und ihr guckt dann stationär oder erstmal was Ambulantes, was Kleines, was Großes und das passgenaue Stück wird sozusagen gesucht.
Genau. Also das sind alles Dinge, die wir beantworten können. Schwierig wird das immer, wenn jemand anruft und sagt, der Rettungsdienst war gerade da und hat mir Ibuprofen verordnet. Ich weiß nicht, wie oft ich das nehmen soll. Dann sagen wir immer, okay, sorry, die Frage können wir jetzt auch nicht beantworten. Das ist halt einfach medizinisch, ne? Da können wir dann auch nicht unterstützen. Aber da würden wir dann sagen, wir geben Ihnen mal die Nummer der Rettungsleitstelle. Rufen Sie doch da nochmal an. Ja.
Sehr gut. In den Shownotes gibt es Kontaktdaten, wo man dann sich melden kann. Und ich glaube, das größte Plädoyer, das du jetzt eigentlich gemacht hast, ist anrufen, sich melden, keine Angst davor haben und erstmal hören, was für Optionen es gibt. Man muss keine Angst haben, dass man direkt in eine Residenz gesteckt wird oder sowas.
Ganz genau. Und vor allem wichtig vielleicht auch nochmal der Appell an die ältere Generation. Gut ist natürlich, wenn man alle Entscheidungen auch noch selber im Vorfeld treffen kann und es nicht in einer Akutsituation dazu kommt, dass dann die Kinder eine Entscheidung treffen müssen. Also man kann auch ja im Prinzip schon vorher mal sich Gedanken dazu machen, wie hätte ich es denn gerne, wenn es dann doch mal passiert.
Und das mal zu Papier bringen und mit den Angehörigen.
Genau. Einfach, dass die Bescheid wissen.
Das empfiehlt Silke Habekost, Pflegedienstleitung im Schmallenbach-Verbund für ambulante Pflege. Vielen Dank für ein kurzweiliges und sehr spannendes Gespräch hier heute in der Ruhrhalle.
Ja, sehr gerne.
Die Folge hat mich echt nochmal zum Nachdenken gebracht. Ein wichtiges Thema, mit dem man sich viel zu wenig beschäftigt, obwohl es uns alle mal betreffen könnte, als Angehörige und als ältere Menschen.
Ja, das stimmt. Und die Herausforderungen haben sich ja auch in den letzten Jahren echt gewandelt, verschärft, könnte man sagen, wenn zum Beispiel die Einsamkeit zunimmt oder Menschen auch immer älter werden.
Ja, wenn man mit Ende 60 noch jemanden pflegen will, ist das schon eine echte Herausforderung.
Ja, toll finde ich auch die Servicewohnanlagen. Da kann man diese verschiedenen Leistungen in Anspruch nehmen, je nachdem, wie viel Unterstützung benötigt wird. Das hatte ich gar nicht so präsent vorher.
Und so auch länger selbstbestimmt leben.
Ja, Unterstützung bekommen, gerade um gut weiter eigenständig zu bleiben und selbstbestimmt, das ist für mich das Power-Learning aus dieser Folge.
Voll. Und im Schmallenbach-Verbund bieten sie diese Beratung an, wo geschaut werden kann, wie viel Unterstützungsbedarf gerade besteht. Stationär ist da gar nicht immer die beste Lösung, je nach Situation halt.
In Zukunft wird die ambulante Pflege bestimmt auch noch wichtiger.
Gute Pflege ist wirklich ein wichtiges Zukunftsthema.
Toll, dass es so Menschen wie Silke Habekost gibt, die sich da so engagieren.
Okay, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruhreule.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da.
Machst du zum Abschluss noch ein Scherzi?
Arrivederci.
Arrivederci. Machst du zum Abschluss noch ein Scherzi?
Arrivederci.
Das war's. Ohne die. Arrivederci.